Der kreative Flow Replay. Die besten Folgen von Roberta Bergmann.
Da bin ich wieder. Hallo. Du hörst Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin freiberufliche Künstlerin, Autorin, Gestalterin und Host dieses Podcasts. Heute möchte ich dir ein bisschen was über das Netzwerken erzählen, weil ich das nämlich mega wichtig finde, dass wir uns untereinander vernetzen. Also wir Kreativen, du und ich, die kreative Branche, die Kreativwirtschaft und warum es gut ist, dieses Netzwerk auch auszuweiten auf andere Branchen, die erstmal nicht kreativ sind, aber mit Hilfe von uns Kreativen wachsen können und wir im Gegenzug natürlich auch mit ihnen wachsen können. Außerdem gehe ich mal wieder Kaffee trinken und habe einen Netzwerkbericht sozusagen vorbereitet von der Frankfurter Buchmesse. Viel Spaß bei Folge 20. Jetzt geht es los.
Findest du das?
Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Von Roberta Bergmann.
Noch jemand Stifte?
Netzwerken, das heutige Thema. Sicherlich hast du schon davon gehört und weißt, wie wichtig es ist. Dennoch habe ich das Gefühl, dass immer weniger Menschen sich aktiv und in echt, also in täglichen Offline-Situationen vernetzen. Vielleicht liegt es am Internet und den sozialen Medien, habe ich mir überlegt, denn wir haben das Gefühl, sowieso permanent informiert zu werden, was die anderen tun und was bei wem so vorgeht. Deine Timeline ist genau wie meine, wahrscheinlich voll mit Ankündigungen, Werbung, Einladungen zu Events, Verkündungen, wer was gemacht hat, wer was Neues am Start hat, wer ein Kind bekommen hat, wer sich was gekauft hat, wer sich getrennt hat, wer was gegessen hat und so weiter, was auch immer. Allein der Satz, den ich am meisten höre, wenn ich offline unterwegs bin und Menschen treffe, die ich ja aus meinem geschäftlichen Netzwerk treffe, dann lautet der Satz zur Begrüßung: Ach Roberta, du machst ja auch so viele Projekte am Start, ich verfolge das alles auf Facebook. Oder bei dir läuft es aber auch gerade echt gut, was, ich schaue mir all deine Storys auf Instagram an. Komisch nur, dass die Menschen, die mich da so ansprechen, meistens gar nichts liken oder irgendwie Rückmeldung geben, dass sie das gelesen haben oder kommentieren. Und ich glaube, das ist auch ein Phänomen, dass nämlich immer mehr ja die Likes abnehmen. Also Leute nur noch konsumieren und Infos lesen, aber immer weniger liken. Und das Ganze, ich sag mal, noch passiver wird in der Kommunikation, als es vielleicht sowieso schon ist. Netzwerken meint in meinem Fall, den ich jetzt gerade beschrieben habe, ich begebe mich auf kulturelle Veranstaltungen, Events, Ausstellungseröffnungen, Konferenzen oder Messen, um halt aktiv Menschen zu treffen, die ich in meinem kreativen Schaffen ja kennenlernen möchte, die mich weiterbringen. Sei es, dass ich neue Geschäftskontakte suche. Also ich bekomme durch diese Offline-Treffen beispielsweise einen Grafikauftrag oder einen Auftrag als Autorin oder Illustratorin, oder ich bekomme einen neuen Kunden, der meine Bücher noch nicht kennt oder der meinen Podcast noch nicht gehört hat. Vor 6 oder 7 Jahren war häufig das Erste, was Leute sagten, wenn sie mich offline, ja im geschäftlichen Kontext, sage ich jetzt mal, trafen: Ach, lange nicht gesehen, und was machst du so? Ich habe die Einladung zu deiner Ausstellung übrigens bekommen vor Wochen. Ja, Social Media verändert unser soziales Verhalten, und zwar enorm. Ich glaube, da eine Tendenz zu erkennen, nämlich dass wir inzwischen ja online mehr Anteil nehmen am Leben der anderen als offline. Also zumindest bei den jüngeren Leuten ist das auf jeden Fall so. Und wir sind fast permanent online. Wir werden den ganzen Tag ja zugeschüttet mit sozialen News, dass wir vielleicht ja auch froh sind, wenn wir dann abends nicht noch auf eine Offline-Veranstaltung gehen müssen. Ich beobachte, dass weniger Leute auch zu Kunstvernissagen kommen. Also ich treffe weniger Leute auf Vernissagen, wo ich eingeladen bin oder andere Leute, als ich früher getroffen habe. Ich frage mich manchmal, ja, was ist eigentlich aus dem und dem geworden? Der war doch sonst immer bei solchen Veranstaltungen. Und es gehen auch meiner Beobachtung nach weniger Leute ins Theater, also zu den Veranstaltungen, wo ich regelmäßig hingehe. Oder auch weniger, ich treffe weniger Bekannte bei Live-Musik-Events. Und ja, ich denke, dass diese Entwicklung, wenn es denn eine ist, aus meiner Sicht ist sie eine, ja, gerade Künstler und Kreative trifft, die vielleicht auch nicht prominent, nicht berühmt sind, also per se schon weniger Publikum haben. Da fällt es natürlich dann mehr auf, wenn weniger Leute kommen. Wir, also das potenzielle Publikum, legen lieber zu Hause die Füße hoch und schauen auf dem Sofa entspannt Netflix, als abends oder am Wochenende sich noch zu einer Veranstaltung aufzuraffen. Ich glaube aber, dass reale Treffen mit Menschen aus deiner Branche, aus deinem kreativen Umfeld und mögliche neue Kontakte, die du offline machen könntest, ja wichtiger sind und nachhaltiger als eine Connection via Instagram oder eine Freundschaftsanfrage via Facebook. Versteh mich nicht falsch, bitte. Ich will das überhaupt nicht verteufeln. Auf keinen Fall, im Gegenteil. Es ist so toll, dass wir uns jetzt auch über weite Entfernungen so schnell vernetzen und blitzschnell auch austauschen können. Ich habe auch mehr Kontakte zu tollen Menschen denn je. Ich kenne potenziert viel mehr kreative Menschen als noch vor 5 oder 10 Jahren und das auch über die ganze Welt verstreut. Und das habe ich Facebook und Instagram zu verdanken. Aber die richtigen Freundschaften und die besten Geschäftskontakte, die so entstanden sind, ja, bei mir zumindest, das war, weil ich die Leute auch in echt getroffen habe. Und ja, das ist auch der Grund, warum ich mich immer noch für Offline-Netzwerkveranstaltungen interessiere und auch engagiere. Also ich bin in bundesweiten Netzwerken aktiv, also zum Beispiel bei den Kultur- und Kreativpiloten oder den Fellows. Das sind beides Programme vom Bundeswirtschaftsministerium, also von der Bundesregierung. Und auch lokal bin ich oft bei Netzwerktreffen und Stammtischen. Also zum Beispiel gehe ich zu einem Gründerinnenforum speziell für Frauen, die gründen möchten. Und ich gehe zu einem Illustratorenstammtisch in meiner Stadt. Und seit Anfang 2019 habe ich dann auch eine eigene kreative Community gegründet, eben mit der Kreative Flow. Das soll eine Plattform für Kreative sein, wo man sich offline und online untereinander austauschen kann und voneinander lernen kann und ja, so auch schneller zu Ergebnissen kommt und sich hilft. Dafür gibt es auch die Facebook-Gruppe, das ist jetzt quasi das Online-Angebot mit über 1000 Kreativschaffenden inzwischen. Und mir ist es wichtig, dass sich die Gruppenteilnehmer aber auch offline mal kennenlernen, so richtig so von Angesicht zu Angesicht. Also das merkt man auch erst, wenn es mal zu so einem Treffen kommt. Das macht nämlich voll den Unterschied, ob man jemanden beim Sprechen ja anschauen kann und ja seine Schwingungen aufnimmt oder sieht, wie derjenige einen anschaut und ob er halt ja begeistert ist oder nicht. Und man kann sich unterhalten, so richtig in echt, statt sich halt nur zu schreiben. Also dieses Persönliche und dieses ja sagenumwobene Zwischenmenschliche ist, glaube ich, ja wichtiger, als man so annimmt im Täglichen. Man macht sich da ja auch nicht so viele Gedanken darüber. Und deshalb ja habe ich halt auch wieder ein Treffen auf der Frankfurter Buchmesse organisiert. Und ja, ich habe mein Aufnahmegerät mitgenommen, sodass du jetzt kurz lauschen darfst, mit wem ich beim Flow-Treffen so gequatscht und mit wem ich Flammkuchen gegessen und Kaffee getrunken habe. was ja auch total schön war. Also wir haben uns alle sehr angeregt unterhalten und gesprochen und uns gegenseitig Mappen und Visitenkarten gezeigt und dann auch Tipps gegeben, ja, mit dem, was du so zeichnest, geh doch mal dahin und frag doch nochmal den und den. Und das ist halt auch super schön zu sehen und das ist schon ein bisschen anders als jetzt in so einer Gruppe. Ja, und deshalb kommt jetzt hier für dich...
And now, special broadcast.
Also ich bin hier auf der Frankfurter Buchmesse und wir haben gerade unser Facebook Gruppentreffen von der Kreative Flow und neben mir sitzt Patricia Oettel, ihrerseits Illustratorin, und ich will nur mal ein kurzes Statement von dir. Wie hat es dir denn auf der Buchmesse gefallen? Was hast du erlebt? Was nimmst du mit?
Die Buchmesse lief für mich ziemlich gut. Ich war von Mittwoch bis Freitag da. Ich habe viele Lektoren kennengelernt, sehr nett alle. Und einige meiner Projekte kamen sehr gut an. Ich denke, da wird sich was ergeben.
Das freut mich sehr für dich, dass das so erfolgreich war. Und ich wünsche dir dabei alles Gute. Das war's schon, hat nicht wehgetan, oder?
Nein, vielen Dank.
Okay, dann, weil ich hier gerade bin, Daniela, hast du auch Lust, kurz?
Auch kurz.
Also neben mir sitzt Daniela Kroll und du bist auch Illustratorin, ne?
Ja, genau.
Und wie lange bist du auf der Messe?
Also ich bin auch Mittwoch angereist mit zwei Illustratorenkolleginnen und heute am Freitag verlassen wir dann halt wieder die Messe. Also 3 Tage, viel Eindrücke, einige gute Kontakte geknüpft und ich hoffe, dass sich daraus was im Nachgang ergibt. Und was mir besonders gefallen hat, ist, so wie euch, die man nur online irgendwie kennt, wirklich mal live zu sehen, und das ist ein wirklich ganz toller Punkt für mich gewesen.
Schön, das freut mich. Ja, ja, vielen Dank. Dann noch euch viel Erfolg. Ich bin jetzt immer noch auf der Frankfurter Buchmesse und neben mir sitzt Xenia. Du musst deinen Nachnamen selber sagen, wenn du möchtest. Und was machst du und was hast du hier erlebt?
Ja, der Nachname wäre Gorbunova. Der schreibt sich im Prinzip genauso, wie er sich spricht, aber es hört sich trotzdem sehr kompliziert an. Ich bin hauptsächlich hier als Autorin und versuche, einen Verlag für einen Roman zu finden, den ich gerade fertig schreibe, und habe auch schon mit Leuten Kontakte geknüpft, die eher so in die Fantastikrichtung gehen, weil es ja also ganz unterschiedliche Genres gibt und ich bin praktisch in so einer Genre-Mischung. Es ist recht schwer, Leute zu finden, aber ja, ich spreche einfach mit allen, die irgendwie Interesse zeigen, und das lief bisher ganz gut.
Und wann wird der Roman fertig? Kannst du das schon irgendwie abschätzen?
Ich habe mir so eine Art Frist gesetzt,
ja?
Weil ich auch mit selbstgesetzten Fristen relativ gut arbeiten kann. Das ist im Prinzip so bis November wollte ich einen ersten Entwurf, und dann geht es eben weiter.
Ja.
Also momentan versuche ich schon mehr oder weniger aktiv die Leute anzufragen. Es stehen die ersten 250, 300 Seiten, Exposé, und jetzt geht es eben um die letzten Fragmente.
Wie lang wird der dann insgesamt, wenn du schon 200, 300 Seiten hast?
Ich würde mal schätzen 400 oder 450.
Okay, dann kann man das ja vielleicht auch noch wieder ein bisschen kürzen, oder?
Genau,
ja.
Sicherlich. Nach dem ersten, ja.
Okay.
Ja. Das wäre eigentlich sogar fast schon eine Befürchtung von mir, dass der Verlag dann nochmal kommt und sagt, ma, hier fehlt uns noch eine Szene und hier. Und dann, wenn man schon wirklich das Gefühl hat, das ist fertig, dann nur noch kürzen und überarbeiten.
Oder du machst dann 3 Teile draus. Wenn die noch sagen, hier kommt noch was dazu, ne, dann kann man das ja auch, wird das eine Saga.
Müsste man sich überlegen. Es ist schwierig, wenn irgendwie so 7 Teile oder so schon angeplant sind.
Ja.
Da muss man, glaube ich, wirklich mit dem Harry Potter anfangen.
Ja, okay. Ja, danke schön. Und viel Erfolg noch auf der Messe.
Ja, danke schön fürs Treffen. Und für den kreativen Flow. Kreativ.
So, neben mir sitzt die Kim Hoffmann. Und sagt uns jetzt mal, was sie so auf der Messe erlebt hat. Was sind deine Eindrücke? Womit gehst du nach Hause? Was machst du überhaupt vielleicht als erstes?
Fangen wir an. Ich bin Illustratorin für Kinderbücher. Ich bin eine Wimmelbuchillustratorin. Ich habe Mittwoch meine ganzen Kontakte, also ganze Termine gehabt und die waren alle sehr gut. Und heute ist der letzte Tag und ich gehe auf Schatzsuche nach schönen Büchern, nach Anregungen und damit ich alles von der Messe mitnehme, was überhaupt möglich ist.
Danke, Kim.
Ich danke dir.
Ja, neben mir sitzt Kerstin. Und Kerstin stellt sich jetzt einfach mal vor, was machst du hier, was machst du überhaupt und was sind so deine Eindrücke von der Messe?
Hallo, ich bin Kerstin Braun von Kerstin Illustriert und ich bin noch ganz am Anfang.
Was machst du?
Ich illustriere und habe auch ein kleines bisschen schon geschrieben und versuche das zu kombinieren.
Und du hast einen Charakter erfunden, ne? Die Lena.
Richtig.
Kannst du auch kurz was erzählen, wenn du magst? Also so einen Satz.
Also Lena ist ein kleines blondes Mädchen mit wirrem Struppelkopf, mit Löckchen. Die belauscht dann ihre Eltern mal und es geht um ein Missverständnis zwischen Erwachsenensprache und also die in Metaphern sprechen und kleineren Kindern, die das einfach nur nicht verstehen können. Mhm. Und dazu habe ich illustriert und möchte heute mein Glück probieren.
Ja. Dann wünsche ich dir viel Erfolg damit und schau dich einfach um, hör, was die anderen hier in der Gruppe so dir für Tipps geben. Also wir haben uns ja schon über unsere Projekte unterhalten und ich finde es ganz toll, dass wir uns hier so miteinander austauschen und gegenseitig helfen und sagen, geh mal dahin, guck mal dort, das könnte was für dich sein. Also viel Erfolg noch, Kerstin.
Vielen Dank. Tschüss.
So, neben mir sitzt Corinna und die stellt sich jetzt mal vor, wer bist du, was machst du und was hast du schon auf der Messe hier erlebt?
Ja, ich bin Corinna Chomeny und was ich bisher auf der Messe erlebt habe, ich bin eigentlich gerade erst angekommen heute, aber ansonsten die Jahre habe ich schon viel erlebt und Roberta habe ich eben quasi über die Kunstanstifter kennengelernt und deshalb bin ich immer ganz, ja, ich finde es toll, was sie macht, auch mit dem kreativen Flow und habe mich da immer angeschlossen, auch zu den Treffen gekommen und habe mich ausgetauscht mit anderen Illustratorinnen und Illustratoren und fand das immer sehr anregend. Also Netzwerkerweiterung ist ja immer toll, finde ich.
Ach, das war so ein schöner Werbesatz. Ich danke dir. Und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg heute auf der Messe. Ich weiß, du hast noch wichtige Termine und hoffentlich kriegst du noch ein Buch verlegt. Und wie lange bleibst du eigentlich?
Ich bin nur heute da.
Ja. Dann heute noch ganz viel Dankeschön. Erfolg und viele tolle Menschen.
Eben.
Mach's gut.
Tschüss.
Alle Infos zu den Mitgliedern, die gerade gesprochen haben, findest du auch nochmal in den Shownotes oder auf www.derkreativeflow.de/Folge20. Um nochmal den Netzwerkfaden aufzugreifen. Wenn du beruflich als Kreativer durchstarten willst, musst du netzwerken. Ich glaube, daran führt kein Weg vorbei. Wie willst du sonst deine zukünftigen Auftraggeber und Kunden kennenlernen und sie dich natürlich auch? Nur über Kaltakquise, per Post oder per E-Mail oder Telefon ist es sehr mühselig und auch sehr schwierig, denn die Quote des Erfolgs liegt da wahrscheinlich eher nur bei 3-5%. Wenn du dich aber unters Volk mischst, also egal wo, Hauptsache du gehst dahin, wo Gleichgesinnte sind und sich treffen und ebenfalls auf Kontaktsuche sind, wirst du viel eher Menschen persönlich kennenlernen. Also die dich ja vielleicht auch schon online kennen, das kann ja sein, und mit denen du zusammen arbeiten könntest. Und ich verrate dir auch, warum ich denke, dass so Treffen besser funktionieren und mehr zum Erfolg führen, also im Sinne von Aufträge oder Beziehungen einzugehen. Ich denke, das ist menschlich, denn um Beziehungen aufzubauen, egal ob private oder geschäftliche, muss man Vertrauen schaffen. Und Vertrauen bekommt man, indem man sich öffnet, sich zeigt, sich vorstellt, sich aufeinander einlässt und auch Interesse zeigt. Es ist also wichtig, dass wenn du dich traust und rausgehst, dass du auch Leute aktiv ansprichst. Oh Gott, ich weiß, das ist eine Überwindung. Und ja, auch mir fällt es manchmal nicht leicht, Leute anzusprechen, vor allem nicht, wenn ich dort, wo ich halt hingehe oder bin, niemanden kenne und mich auch nicht mega wohl fühle, weil die Situation neu ist, der Ort neu ist und da so viele unbekannte Menschen sind. Aber ich sag mir dann immer, okay, jetzt bin ich halt extra hier eher gegangen und den anderen, die hier sind, denen geht das im Grunde ja genauso wie mir. Die suchen auch jemanden, mit dem sie sich unterhalten und austauschen können und der sie vielleicht weiterbringt. Und die sind auch aus einem bestimmten Grund hierher gekommen. Und das ist, um Kontakte zu machen. Und die haben auch Angst, jemanden anzusprechen. Und vielleicht sind die mir ja sogar dankbar, wenn ich den ersten Schritt mache. Und ich finde, nach den ersten 2, 3 Sätzen wird das Gespräch auch meistens relativ normal. Das heißt, die Aufregung geht weg, das Adrenalin, was man ausgeschüttet hat, weil man sich halt überwunden hat und halt irgendeinen Spruch gemacht hat und sich neben jemanden gestellt hat, das baut sich halt so langsam ab. Und man fühlt sich schon nach so, ja, 1, 2 Minuten relativ normal. Zumindest ist es bei mir so. Und auf diese Weise habe ich echt schon viele tolle Leute kennengelernt. Also Lektoren, Verleger, Kollegen, CEOs und ja, im Grunde auch Partner oder andere Kollegen, alles Mögliche. Ein Trick, den ich habe und den ich dir jetzt noch verraten möchte, ist, wenn du das Gespräch nicht aktiv startest, sondern angesprochen wirst und was über dich erzählen sollst, dann leg dir vorher zu Hause am besten ein paar Sätze zurecht. Also du weißt ja, wo du hingehst und worum es da in dieser Veranstaltung geht und was da ungefähr für Leute sind. Also weißt du auch, was die dich fragen könnten. Die werden dich fragen, was du so machst, woran du arbeitest oder eben, warum du auf dieser Veranstaltung bist. Also frage dich, was willst du, dass dein Gegenüber unbedingt von dir weiß? Vielleicht auch, wenn du nur eine Minute Zeit hast, demjenigen das zu sagen. Was willst du ihm dann unbedingt als Info mitgeben? Denn es kann ja total sein, es ist ja eine spontane Situation, in der du dich dann vor Ort befindest, dass ja du unterbrochen wirst oder jemand zwischen euch kommt und sagt, ja, ich muss jetzt hier auch mal was fragen oder Herr so und so, kommen Sie jetzt oder Frau so und so, kommen Sie mal schnell mit und ihr dann gar nicht zu Ende reden könnt. Also eier nicht so viel rum, aber fall jetzt auch nicht mit der Tür ins Haus, das ist halt so eine Erfahrungssache, aber überleg dir, was willst du auf jeden Fall als Info mitgeben und bring das relativ früh an. Und dann vergiss natürlich auch nicht, denn alles andere wäre unhöflich, dein Gegenüber zu fragen, was er oder sie macht. Und das ist jetzt vielleicht ein profaner Tipp von mir oder kommt dir banal vor, aber mir ist es schon total oft passiert, dass ich halt angesprochen wurde und man dann ewig lang im Gespräch war und ich eigentlich gar nicht wusste, mit wem ich es zu tun habe, weil ich gar nicht gefragt habe, ja, was machen Sie denn eigentlich? Das ist voll gut, wenn du das fragst, denn dann merkt dein Gegenüber auch, dass du Interesse hast, also vorausgesetzt, es interessiert dich und dann frag halt auch weiter. Und oft ergibt ein Wort das andere, ihr findet vielleicht Gemeinsamkeiten oder Bedarfe, denn man versucht immer auch beim Gegenüber irgendwie, ja, das, was er sagt, so in den eigenen Kontext einzuordnen. Also wenn ich beispielsweise erzähle, dass ich Grafikdesignerin bin, dann wette ich mit dir, dass 80% der Leute entgegnen, ah ja, ich brauche auch einen neuen Flyer oder oh Gott, meine Visitenkarten sind ganz schlecht, dann kann ich ihnen die gar nicht zeigen, die müssten mal ordentlich gestaltet werden. Also die Leute nehmen immer Bezug auf was du sagst und umgekehrt versuch auch du Bezug auf das zu nehmen, was die Leute sagen, beziehungsweise du machst es wahrscheinlich sowieso automatisch, weil man das nun mal macht und mit, ja, wachsender Erfahrung in solchen Gesprächen wirst du auch besser werden und wissen, was du wann sagen solltest, also wie du das Thema zum Beispiel lenkst oder ein bisschen dein Gegenüber ausfragst, ohne jetzt aufdringlich zu sein. Also es gehört auf jeden Fall Fingerspitzengefühl dazu, aber ich finde, es macht auch Spaß und ich kommuniziere ja gern mit Menschen und wahrscheinlich ist dieses gern Kommunizieren auch so eine Grundvoraussetzung fürs Netzwerken. Und ich höre wirklich sehr gern Menschen zu, wenn sie von sich erzählen. Also vorausgesetzt, es ist interessant, was sie erzählen. Und dann ist es auch egal, welcher Branche sie angehören. Ich finde auch, branchenfremde Menschen können im Nachhinein sich als zukünftige Kunden herausstellen. Also ich habe das schon öfter als einmal erlebt, dass ich einfach so mit jemandem ins Gespräch gekommen bin, ohne jetzt geschäftliche Absichten, auch weil ich dachte, da gibt es sowieso keine Übereinstimmung, und habe mich aber weiter mit dem unterhalten, weil ich es halt interessant fand, und dann hat sich daraus doch eine Geschäftsbeziehung ergeben. Vielleicht viel, viel später. Und ja, das liegt eben auch daran, dass wir Menschen sind und ja, Beziehungen aufbauen in Gesprächen und im Zwischenmenschlichen. Es geht immer nach Sympathie. Du hörst diesen Podcast ja auch, weil du mich aus welchen Gründen auch immer sympathisch findest. Also meine Art magst oder mit dem, was ich erzähle, was anfangen kannst. Und wir gehen in der Regel eben nur private oder geschäftliche Beziehungen mit Menschen ein, die wir mögen. Also wenn wir es uns aussuchen können, beziehungsweise die uns in irgendeiner Form ja positiv ansprechen, zu dem wir eine Sympathie entwickeln. Und da wäre auch wieder das Argument für mehr Offline-Netzwerken, denn diese Schwingung, dieses Zwischenmenschliche, das kann man halt eher erspüren, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Deswegen kommt nach dem Online-Dating in der Regel auch immer ein Offline-Treffen. Und mehr als die Hälfte der Dates, die aus einem Online-Dating in ein Offline-Dating übergehen, haben halt auch ein schnelles Ende, weil man sich dann im echten Leben doch weniger sympathisch ist, als noch, als man sich gegenseitig getextet hat. Vielleicht auch, weil man sich plötzlich riecht und sieht und hören kann und man sofort eigentlich merkt, man sagt ja innerhalb von 3 Sekunden, ob man denjenigen mag, also ob das Zwischenmenschliche passt, ob man zum Beispiel die Stimme mag oder die Mimik oder die Gestik, all das gehört ja dazu. Und so ist es auch mit dem Netzwerken. Daher mein Plädoyer an dich, geh öfter mal auf Veranstaltungen und nimm dort die Vibes auf. Also beobachte die Szenerie um dich herum und dann sprich jemanden an. Oder wenn du dich das nicht traust, dann nimm wenigstens Augenkontakt auf. Also lass dich ansprechen und dann schau, was passiert. Vielleicht ergeben sich dadurch neue Impulse für dein kreatives Schaffen. Aus meinem Netzwerk hier aus Braunschweig möchte ich dir heute den Autor Marcel Pollex vorstellen. Marcel ist ein sehr ironischer, sehr witziger und manchmal auch ein bisschen schüchterner Autor. Er hat jahrelang eine Lesebühne in Braunschweig organisiert und zum Beispiel an Poetry Slams teilgenommen. Ich finde, wenn er auf der Bühne steht, ist er voll in seinem Element. Ich glaube, darin hat er seine kreative Berufung gefunden. Obwohl er nämlich von Beruf eigentlich Mediengestalter ist und auch einige Zeit bei einem großen Modeproduzenten gearbeitet hat, zog es ihn doch immer mehr zum Schreiben. Dieses Jahr ist dann auch sein 2. Werk erschienen und darüber werden wir heute ein bisschen sprechen in meiner Rubrik
15 Minuten auf einen Kaffee mit.
Wer bist du denn? Stell dich doch mal vor.
Mein Name ist Marcel Pollex, ich komme aus Braunschweig, ich bin Autor, Designer und Kulturprojektemacher. Unter dem Namen Katze Bullshit, gemeinsam mit meiner Ehefrau. Und jetzt trinke ich von dem Kaffee, weil es ja in der Rubrik auf einen Kaffee mit ist. Ich werde darauf achten, mir beim letzten Schluck den Becher in die untere Zahnreihe zu schlagen.
Marcel, wir haben uns ja kennengelernt, vor vielen Jahren, da hast du noch ein Stadtmagazin herausgebracht. Mhm. Möchtest du darüber was erzählen oder ist das ein dunkles Kapitel deines Lebens?
Es ist nicht allzu dunkel. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren die recht schlechte Idee, ein Kulturmagazin für Braunschweig zu machen, was auch eigentlich ein sehr schönes Magazin war. Ich habe viele Menschen getroffen, zu denen ich heute noch Kontakt habe, was mich sehr freut. Und das Magazin ist aber draufgegangen, weil niemand von den Beteiligten irgendeinen Plan hatte von der kaufmännischen Seite. Also wir waren in der Lage dazu, einen tollen Inhalt zu schaffen und eine gute Vision zu haben von einem eben Kulturmagazin, das wir aber nicht verkauft haben einfach. Und das war auch mein erstes kleines Lehrstück in Bezug auf Geld und Kultur. Das funktioniert nämlich gar nicht mal so toll.
Also dann hast du vor einiger Zeit dieses Stadtmagazin gemacht und danach hast du aber noch ein anderes kleines Printprodukt als Herausgeber betreut, genau. Was ich auch ziemlich cool finde. Vielleicht magst du darüber was erzählen.
Ich habe in dieser Zeit des Kulturmagazins viele Leute logischerweise kennengelernt aus der Kulturszene hier in Braunschweig und das hat mich letzten Endes in diese ganze Szene eingeführt, mit dem Autoren da sein. Also ich hatte vorher schon geschrieben, aber das war die Möglichkeit dann öffentlich zu werden. Ich bin dann hier in die Lesebühnen eingeladen worden und wurde festes Mitglied und habe ein paar Jahre später, als ich dann einem Brotjob nachgehen musste, an dem ich verzweifelt bin, weil er mich seelisch und kreativ eigentlich abgetötet hat, bin ich eines Tages nach Hause gekommen. Und habe gesagt, meine liebe Ehefrau, wir müssen ein Kulturprojekt machen. Ich habe wahnsinnig Bock darauf, in meiner Zeit irgendwas Sinnvolles zu machen und nicht nur für dieses Unternehmen zu arbeiten. Bedingung war, dass es klein sein musste und nicht viel mit Geld zu tun hat, als kleine Lehre aus dem ersten Projekt mit dem Stadtmagazin. Und so sind wir auf 12x12 gekommen, ein kleines Kunst- und Kulturportfolio, wie wir es dann irgendwann benannt haben, in dem knapp 40 Braunschweiger Künstler veröffentlichen konnten, immer im Wechsel, Autoren und bildende Künstler, also Text und Bild. Und davon haben wir jetzt 4 sehr erfolgreiche Ausgaben rausgebracht und es ist in der Region ein überaus beliebtes Kulturprojekt, was uns selber auch sehr am Herzen liegt.
Und meine Frage wäre da, das kostet ja schon noch Geld, also man kriegt das ja nicht, das ist ja was Gedrucktes und es hat ja eine Auflage gehabt und wie habt ihr das finanziert?
Wir haben Sponsoring bekommen vom AStA der TU Braunschweig, die unser Projekt mega abgefeiert haben und sehr solidarisch uns alle Ausgaben finanziert haben, ohne uns irgendwie reinzureden. Die haben einfach gesagt, hier ist das Geld, das war's. Sie wollten kein bisschen mitbestimmen, wer genommen wird und wer nicht und so wünscht man sich ja das von Sponsoren. Gib mir das Geld und halt die Fresse mäßig. Und so war es eigentlich auch. Und denen sind wir bis heute sehr dankbar dafür.
Und hat das was gekostet?
Nein. Das war kostenlos, ist kostenlos. Das war alles Teil dieser Sache, dass das nichts mit Geld zu tun haben soll. Also klar, wir brauchen Geld, um das drucken zu lassen. Aber weder wollen wir großartig involviert sein, noch wollten wir von den Leuten Geld haben. Es ist ein nicht kommerzielles Kulturprojekt.
Also du bist ja hauptsächlich, würde ich mal sagen, Autor. Kann man das so, würdest du auch sagen, schwerpunktmäßig Autor oder?
Schwerpunktmäßig, also das ist wahrscheinlich schon die Sache, mit der ich am meisten Zeit verbringe, wenn man das alles zusammennimmt. Genau, von daher bin ich schwerpunktmäßig Autor.
Gibt's da, also du hast wie viel Machwerke rausgebracht?
Ich glaube 2016 mein Buch in höflicher Ablehnung im Verlag Andreas Reif rausgebracht und letztes Jahr Independent mein Hörbuch rausgebracht. Wenn ihr nicht aufhört, auf meinen Gefühlen rumzutrampeln, rufe ich die Polizei und das waren die Projekte bisher, die ich.
Ansonsten warst du in so Anthologien, ne?
Genau, ich war in Anthologien. Ich habe mal hier in einem Braunschweiger Stadtmagazin Subway regelmäßig veröffentlicht und gucke da, wo sich da irgendwie Möglichkeiten bieten. Wobei ich da eher der Typ bin, der seine Zeit ins Schreiben und Auftreten steckt und in seiner Freizeit jetzt nicht noch guckt und googelt, wo kann ich noch veröffentlichen, wo kriege ich irgendwie noch irgendwo einen Text unter. Genau, dieses Live-Ding ist wahrscheinlich mehr das, wo ich stattfinde.
Und wo findest du demnächst statt?
In diesem Jahr, so wie es aussieht, werde ich nur noch eine Lesung haben mit dem Titel Marcel Pollex hat auch Gefühle. Am 28.11. im Haus 3 des Staatstheater Braunschweig. Des Staatstheaters Braunschweig.
Nicht flüstern.
Ach so, ja. Ja, es ist wahnsinnig schwer, mit den Mikrofonen umzugehen, die man sehr nah an den Mund halten muss, was mich völlig fertig macht, insbesondere weil ich nebenbei noch meinen Tee, meinen Kaffee trinken muss.
Ah. Ich stelle ja immer so ein paar Fragen zur Kreativität.
Mhm.
Und du bist jetzt auch, du musst jetzt auch darunter leiden.
Ach, bitte.
Wie ist das denn bei dir? Wo schreibst du? Wann schreibst du? Wie viel schreibst du? Und wann geht's gar nicht?
Also eigentlich geht's immer so, ich bin fast immer in der Lage dazu zu schreiben. Mhm. Ich brauche halt Ungestörtheit, also das ist enorm wichtig. Wir haben jetzt ein Kind, von daher muss man gucken, wie man das so organisiert, aber glücklicherweise bin ich mit einer Frau zusammen, die mich da supportet und so immer Freiräume schafft zum Schreiben, und dafür ist es eigentlich wichtig, das Haus zu verlassen inzwischen. Also wie gesagt, ich muss ungestört sein, ich muss irgendwo alleine sein. Und dann setze ich mich richtig hin und schreibe Ideen oder Punchlines oder so Versatzstücke, notiere ich mir eigentlich jederzeit, wenn ich das so habe. Wenn ich mich hinsetze, dann geht es wirklich darum zu schreiben, aber wie gesagt, so Bits und Pieces fallen immer mal überall an eigentlich.
Und was inspiriert dich dabei?
Also ich muss sagen, selten sind es wirkliche Themen, also es ist selten so, dass ich irgendwo auf ein Thema stoße. Und denke, hey, darüber musst du mal einen Text schreiben. Bei mir läuft es meist über Sätze, dass ich einen Satz höre oder mir selber einfällt und diesem Satz versuche, auf den Grund zu gehen, versuche zu kontextualisieren, zu gucken, worum geht es in dem Satz, und daraus dann darum herum quasi den Text zu schaffen. Ich finde es oftmals schwierig, wenn man sich ein Thema nimmt wie, also Mann, also ich, wenn ich mir ein Thema nehme wie, keine Ahnung, Sexismus, mir dann zu überlegen, okay, was wäre das richtige Genre, was wäre das richtige, die richtige Kulisse für dieses Thema, das ist, fällt mir irgendwie schwer, es ist meist Worte oder textbasierend, satzbasierend.
Und was würdest du sagen, ist so dein Lieblingsgenre, in dem du schreibst? Also ich glaube ja, du bist so dieser ganz kurze Typ. Also so, du hast ja auch so Schlagzeilen-Texte gemacht und Kurzgeschichten, kann man das so nennen? Oder was würdest du sagen, wie, welche Genreform schreibst du?
Ne, ich komme ja, ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich komme ja schon aus irgendeinem Poetry-Slam-Lesebühnen-Umfeld. Das ist nicht leicht zuzugeben, aber so ist es nun mal, und da herrscht einfach diese Textlänge von so 5-6 Minuten oder sowas und da daher komme ich, und genremäßig ist es schwierig, weil ich da schon die unterschiedlichsten Sachen gemacht habe und eigentlich auch weitermachen möchte, weil ich immer diese Angst habe, dass wenn ich zu lange eine Sache mache, dass ich mich einfach nur noch in diesem Bereich aufhalte und nicht mehr offen bin für andere Bereiche. Jetzt aktuell und auch in dem Programm, das ich im Staatstheater vorstellen werde, ist es dann schon so von mir sogenannte Bühnenliteratur, also schon Performance-Texte. Mir war es am Anfang sehr wichtig, literarisch zu sein, weil ich alles andere für Murks und populistische Pointenfischerei hielt. Habe ich doch dann irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel in schriftlicher Form veröffentliche, sondern meist eigentlich live auftrete, und dass das auch mein Genre ist und dementsprechend dann auch Texte geschrieben habe, die sich weitaus besser performen als lesen lassen. Und von daher habe ich da in den letzten Jahren für mich so, wie gesagt, dieses Bühnenliteratur-Genre so ein bisschen entwickelt, bei dem es dann meist Monologe und Dialoge sind und auch im Staatstheater auch eigentlich fast ausschließlich Dialoge zu hören sein werden.
Ich habe da vorher noch nie drüber nachgedacht, obwohl wir uns ja schon so lange kennen, ich dich ja auch oft schon live gesehen habe, ja, aber kann es sein, dass es so in Richtung Stand-up dann auch geht? Also nicht Stand-up-Comedian, vielleicht nicht, obwohl deine Texte eigentlich schon sehr lustig sind meistens, aber es ist so ein eher so ein klassisches, ich gehe auf die Bühne und trage dann da meine Sachen vor.
Ich hatte neulich den Satz irgendwo gehört, ich bin alles, was ich liebe, und da, also alles, was ich gut finde, fließt eigentlich in meine Texte rein, und auch ich bin Stand-up-Comedian oder Comedy-Fan und werde mit Sicherheit auch davon so ein paar Elemente in meinen Texten haben.
Ich bin echt so ein bisschen aufgeschmissen, weil ich meine Fragen nicht dabei habe, mir keinen Plan gemacht habe.
Weil du mich gar nicht um den kreativen Flow.
Im Vorhinein so verrückt gemacht hast mit, du musst die Fragen wissen und so.
geht's denn gar nicht
möchtest du eine bestimmte Frage beantworten, die du noch in Erinnerung hast, die ich sonst immer stelle?
Von diesem Zettel? Ich dachte, ich hatte mich vorbereitet. Ich dachte, der Podcast heißt Der kreative Flow.
Ja.
Ich dachte, es geht um den kreativen Flow.
Ja, dann sag doch mal was zum kreativen Flow. kennst du den? Bist du da selber?
Ich weiß nicht, was es per Definition bedeutet. wenn es, sagen wir mal, diesen State of Mind meint, in dem man sich eingearbeitet hat, mhm, in was auch immer, in ein Bild, in einen Text, in ein was auch immer Kreatives, und irgendwann an den Punkt kommt, wo es eigentlich so ein bisschen läuft, ohne dass man sich anstrengen muss und großartig nachdenken muss, dann kann ich sagen, ja, liebe Roberta, diesen Zustand kenne ich und finde den einen der tollsten Zustände, die man so haben kann, was Tolles, Tolles zu erschaffen, ohne sich anstrengen zu müssen. Manchmal nimmt man die Hände hinter den Kopf und die Füße auf den Tisch und guckt quasi zu, wie man selber die tollsten, also in meinem Fall die tollsten Zeilen schreibt. Und man auch so mächtig ist, habe ich das Gefühl. Also es gelingen mir dann Sachen, von denen ich eigentlich nicht dachte, dass ich sowas kann. Ich wachse so ein bisschen über mich hinaus. Und das finde ich wahnsinnig toll. Es ist aber auch ein Zustand, den man sich erarbeiten muss. Also es ist ja nicht, dass man sich hinsetzt einfach und plötzlich fließt es von Zeile 1 an, sondern man muss sich immer so ein bisschen einarbeiten. Das finde ich mitunter recht nervig, aber gehört halt irgendwie dazu. Aber der kreative Flow, der Podcast sowie die Sache an sich sind eine tolle Sache. Ich bin ein großer Fan. Lach doch nicht, das nimmt ihm doch mal eine Ernsthaftigkeit.
Mir fällt es schwer bei so einem Satz und vor allen Dingen, wenn er aus deinem Mund kommt, das ernsthaft zu sehen. Okay, der kreative Flow. Das heißt, du hast es, ich glaube, das hat niemand, dass man sich hinsetzt und sofort im Flow ist. Ich glaube, es gehört immer erst dieses Reinkommen und ja, das Kämpfen auch mit sich selber und sich selber überreden, weiterzumachen dazu.
Ja, und auch erst, ich sag mal, so diesen ganzen Ballast loszuwerden. Also als erwachsener Mensch befindet man sich ja die meiste Zeit innerhalb irgendwelcher Strukturen, irgendwelcher langweiligen Erwachsenen-Sachen, die man erledigen muss, Rechnungen bezahlen und Essen einkaufen und dies und das machen. Und aus diesem ganzen alltäglichen, ordinären Scheiß auszutreten und sofort was Fantastisches zu kreieren, ist natürlich total schwierig. Und ich glaube, man muss diesen, ich nenne es jetzt mal Ballast und diesen ganzen Müll und diesen ganzen Scheiß, der einen zurückhält und so viel Headspace kostet, erstmal loswerden, bevor man es schafft, dann an diesen Punkt zu kommen, wo man ja halt wieder bei sich ist und das machen kann, was man wirklich machen will oder sagen will oder malen will. Oder
was wäre denn, wenn du nicht schreiben dürftest? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Marcel, es tut mir leid, aber das geht nicht mehr. Wäre das lebensgefährlich oder was würdest du stattdessen machen?
Ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch Designer und würde mich dann wahrscheinlich anders kreativ ausleben. Nichtsdestotrotz ist es nun mal das, was mir am meisten am Herzen liegt und wo ich am eindeutigsten sein kann und wo ich einfach am meisten inspiriert bin, irgendwas zu machen. Ich weiß mitunter gar nicht genau, was ich malen soll oder sowas, aber ich habe einen Ordner mit 100 angefangenen Texten tatsächlich, also da habe ich einfach sehr viel mehr. Es ist einfach wichtig für mich, also Schreiben ist für mich persönlichkeitsbildend. Ich denke nicht viel nach. Ich denke ab und zu mal nach, wenn ich mit meiner Frau im Dialog bin oder mit Freunden. Ansonsten bin ich auch nur eine ausführende Kraft eigentlich. Aber wenn ich mich hinsetze und meine Texte schreibe, dann kann ich eigentlich sehr gut nachdenken, komme mitunter auf Gedanken, auf die ich so normalerweise nicht komme. Und es macht mich schon klüger zu schreiben. Und ich hatte das Gespräch neulich mit Axel Klingenberg, einem Kollegen hier aus Braunschweig, der auch sagt, das ist halt Gedanken, die man einfach so sagt, einfach ausspricht in der Diskussion, die versenden sich. Das hat keinerlei Relevanz, aber wenn man es schafft, es auszuschreiben und einen guten Text rauszumachen, ist es so ein bisschen in Stein gemeißelt irgendwie und ist halt irgendwie, existiert auch nochmal anders und das finde ich auch wichtig. Von daher wäre das schon, wer auch immer jetzt an mich herantreten sollte und mir sagen sollte, das war's, Marcel, würde ich sagen, finde ich aber schade.
Du hast ja was mitgebracht. Ein Text.
Ja.
Den würde ich jetzt gerne hören.
Dieser Text ist ein Dialog mit dem Titel Porno. Ich habe neulich einen Porno gesehen, der hieß Die interessanten Orgasmen von verantwortungsvollen Müttern, deren Kinder zur musikalischen Früherziehung gehen und selbst da unterfordert sind. Bildungsbürgerporn. Interessant. Und? Ja, die Darsteller sind natürlich keine richtigen Bildungsbürger, das sind ganz normale Pornodarsteller, aber alles passiert halt im bildungsbürgerlichen Kontext. Es gab einen Gangbang mit einem Haufen Pädagogen vom deutschen Literaturkanon. Das fand ich zum Beispiel ganz witzig. Ist es auch. Ich habe gerade einen Porno gesehen, der hieß, wenn Helikoptermütter mal 5 Minuten Zeit haben. Aha. Und? Ja, das waren natürlich keine richtigen Helikoptermütter, sondern ganz normale Pornstars. Trotzdem schaffen die viele in 5 Minuten. Das war Zeitmanagement-Porn eigentlich. MILF-Porn ist ja eigentlich auch ganz schön ödipussig irgendwie. Ja, ist es auch. Deshalb habe ich mir gestern einen Porno angeguckt, der hieß Zusammenfassung der Koalitionsverhandlungen nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Ah, echter Politporn. Und? Ja, das waren ja keine richtigen Pornodarsteller, sondern ganz normale Politiker. Und die quatschen halt über mögliche Koalitionen. Das habe ich aber erst hinterher gemerkt, da hatte ich mir schon einen runtergeholt. Wie nennt man nochmal Porn, bei dem man erst hinterher merkt, dass es gar kein Porn war? Koalitionsverhandlungen. In dem Fall waren es Koalitionsverhandlungen. Koalitionsverhandlungsporn. Ist nicht so mein Ding. Ja, weil es kein Porn ist, es wird nicht zu Porn, nur weil du darauf einen runterholst. Das ist ja ein toller Satz. Das ist Quotable-Porn, Punchline-Porn, das ist, ich wünschte, ich hätte das gesagt, Porn. Würde es dich stören, wenn ich mir darauf einen runterhole? Wenn du dir in deinem Kopf einen auf meinen Satz runterholen möchtest, wenn es intellektuelles Masturbieren ist, würde mir das schmeicheln. Na dann, Dankeschön. Na klar, halte ich nicht zurück. Stört sich, wenn ich das Handy raushole?
Und jetzt Werbung.
Den Pornotext, den eben vorgetragenen, werde ich auch im Staatstheater am 28.11. um 20.15 Uhr lesen. Und das ist auch ein ganz guter Indikator für das, was ich da mache, weil es eben, wie vorhin angesprochen, so eine Dialogform ist. Und ich an dem Abend ausschließlich Dialoge lesen werde. Also wen das interessiert, ist herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Ich kenne ja meine Zielgruppe.
Sehr gut. Dann hätte ich noch die Frage, wo kann man denn zum Beispiel dein Hörbuch kaufen oder dich im Internet finden, wenn man dich sucht?
Das Hörbuch kann man kaufen auf meiner Homepage marcelpollex.de. Da gibt es dann so ein Kontaktschreiben, wo man mich Kontaktfeld, wo man mich kontaktieren kann. Man kann mich aber auch über Instagram @marcel.pollex, weil Marcel Pollex schon weg war von einem asozialen Penner, der nur so ein Katzenbild gepostet hat und das war's.
Ein Katzenbild.
Ja, genau, als Profilbild und das war's. Naja, da kann man auch reinhören, da gibt es so ein paar Hörbeispiele und darüber kann man mir auch eine Private Message schreiben und dann schicke ich das auch vorbei, da ist man ja locker heutzutage.
Sehr gut. Dann verlinke ich das auf jeden Fall in den Shownotes, deine ganzen Sachen, auch nochmal den Termin mit dem Staatstheater und bedanke mich für den ausschweifenden Kaffee/Tee, den wir zusammen in meinem Atelier übrigens getrunken haben.
In dem es bitterkalt ist,
weil das zum Klischee des armen Künstlers dazugehört.
Ja, man kann es sich nicht leisten, die Heizung aufzudrehen. Genau. Stattdessen friert man und wie gesagt neigt nicht dazu, einfach stundenlang auf dem Sofa rumzuhängen und auf dem iPad irgendwelche
Hier gibt es auch gar kein Internet. Also
das ist ja hervorragend.
Ja, ist
das
hervorragend.
Ja gar nicht. Man kann ja nur produktiv sein, um nicht einzugehen. So sollte jedes Atelier sein. Vielen Dank für die Einladung, Roberta. Ich freue mich sehr, heute Teil eines Podcasts gewesen zu sein und dich an den richtigen Stellen zu unterbrechen. Vielen Dank. Viel Erfolg in deiner beruflichen Zukunft.
Das wünsche ich dir auch, Marcel. Mach's gut.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Alle Infos zu Marcel auch nochmal in den Shownotes oder auf www.derkreativeflow.de/Folge20. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich so sehr, dass du bis hierhin durchgehalten hast und ich würde mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung jetzt auf iTunes von dir freuen. Gern auch 2, 3 Sätze als Rezension, zum Beispiel bei YouTube oder bei iTunes, eben da, wo du hörst. Oder wenn du bei Spotify hörst, wo man überhaupt nicht bewerten kann, was ich voll blöd finde, dann poste doch einfach mal meinen Podcast in eine Facebook-Gruppe oder die neue Folge in deinem Feed bei Facebook oder Instagram oder in deiner Story und sag, hey, ich habe hier einen tollen Podcast und ich höre den. Dieses kleine, ja, Zurückgeben, das dauert auch gar nicht lange, das dauert eine Minute und du hast ja was Neues in der Story gepostet, sag ich jetzt mal. Also wenn du mir was zurückgeben möchtest, dann klick da jetzt kurz rein und hinterlass eine Rezension oder mach einen kleinen Post über den Podcast. Sprich mir gern auch Feedback. Feedback, eine Frage oder eine Nachricht ein, entweder über meine Webseite oder auf www.speakpipe.com/der-kreative-flow. Den Link findest du auch nochmal in der Beschreibung dieser Folge. Ich freue mich auf deine Rückmeldung, Kritik und Motivation und sage Tschüss bis in 2 Wochen, deine Roberta Bergmann. Und wer nicht neugierig ist, erfährt nichts. Johann Wolfgang von Goethe.
Sonst nicht.